Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Lassen Sie mich auch bitte noch mal beten. Ja, lieber Vater, du, in deinem Sohn ist das Leben, das sich wirklich lohnt. Lass uns das auch heute Morgen verstehen, indem du uns die Augen öffnest, damit wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Ja, wir machen, es ist bekannt gegeben worden, weiter mit den Geheimnissen des Reiches der Himmel. Und ich muss eine kurze Wiederholung machen, es liegen ja schon wieder einige Wochen dazwischen. Und vielleicht noch einige Ergänzungen sogar zum ersten Mal, als wir begannen, diese Gleichnisse durchzunehmen. Wir hatten gesagt, Himmelreich beschreibt das Reich der Himmel für diese Erde. Also da geht es nicht um den Himmel, sondern um das messianische Reich. So wird zum Beispiel gesagt in Vers 18, also immer Matthäus, in Vers 18 ist die Rede von dem Wort vom Reich, von diesem Reich hier, für dieses Reich. Dann lesen wir in Vers 24, mit dem Reich der Himmel ist es, also das Reich der Himmel hier auf dieser Erde. Und wir lesen in Vers 38 von den Söhnen, beziehungsweise von den Kindern des Reiches. Das alles betrifft, ich wiederhole mich, das Reich Gottes in seinem Messias Jesus Christus für diese Erdenzeit. Das steht noch aus, aber es wird kommen. Gemeinde ist zu diesem Zeitpunkt, Gemeinde als Leib Christi, war zu diesem Zeitpunkt noch ein völliges Geheimnis. Sagen wir es mal so, ein Geheimnis im Geheimnis der Geheimnisse des Himmelreiches. So kann man das vielleicht ausdrücken. Wir hatten gesagt, und da habe ich gemerkt, da sind manche nicht so mitgekommen oder haben es vielleicht nicht richtig verstanden. Ich bin da angefragt worden, Norbert, was meinst du denn damit oder was meint die Bibel damit, wenn einerseits die Rede ist von Grundlegung der Welt an, was also Israel betrifft und das messianische Reich, und was ist gemeint mit der Gemeinde, über die es heißt, sie ist erwählt vor Grundlegung der Welt. Ja, was ist damit gemeint? Das deutet meines Erachtens zwei, wenn ich das so sagen darf, in Anführungsstriche, zwei verschiedene Pläne Gottes an. Er hat einen himmlischen Plan und er hat einen irdischen Plan. Der Plan von Grundlegung der Welt an bezieht sich auf seinen göttlichen Heilsplan für diese Welt. Sprich, es geht über Abraham, Isaak, Jakob, Israel, das Kommen des Messias in diese Welt hinein, der Segen, der schlussendlich der ganzen Welt dienen soll im kommenden messianischen Reich. Von Grundlegung der Welt an. Aber bei dem Plan vor Grundlegung der Welt handelt es sich um einen himmlischen Plan, wenn ich das in aller Schwachheit so sagen darf, um einen himmlischen Plan, der ein Geheimnis geblieben ist, bis Gott diesen durch den Apostel Paulus in dem Epheserbrief Kapitel 3 offenbart hat. Das ist der himmlische Plan Gottes mit der Gemeinde. Darüber war nie die Rede. Im gesamten Alten Testament nicht. Auch in den Evangelien praktisch noch nicht. Und erst später wird plötzlich die Gemeinde als Leib Christi offenbart. Das ist ein himmlischer Plan, der in dem Herzen Gottes blieb, bis es Zeit war, offenbart zu werden. Und ich möchte hier nochmal betonen, ist das nicht wunderbar, dass jeder, der hier sitzt und Glied ist am Leib Christi, gerettet ist, wiedergeboren ist, dass sie oder dass du ein Mensch bist im Plan des Herzens Gottes seiner Liebe. Verborgen von Grundlegung der Welt her hat Gott dich schon gesehen und hat er dich schon gewollt in Jesus Christus. Und er wusste auch schon, dass du dich einmal bekehren würdest. Vielleicht 1. Korinther 2,8, da kommt das auch nochmal zum Ausdruck, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufes anerkannt hat, denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Das Geheimnis nun des Reiches der Himmel bestand darin, wie sich dieses Reich entwickeln würde, was für einen Verlauf es nehmen würde nach der Verwerfung des Messias durch Israel nach seiner Himmelfahrt. Da kommt zunächst einmal dann plötzlich die Gemeinde als den Leib Christi, der nicht von den Menschen nicht voraussehbar war. Und erst in der Offenbarung sehen wir plötzlich, nicht in unserem Zeitalter der Gnade der Gemeinde, sondern erst in der Offenbarung sehen wir plötzlich wieder, wie das Reich der Himmel, das Jesus damals schon verkündigt hat, wieder in Erscheinung tritt und es wieder darum geht. Die Reihenfolge, das geht in verschiedenen Etappen. Zur Zeit ist der Herr Jesus Christus im Himmel zur Rechten Gottes des Vaters. Er hat die Erde verlassen, er hat das messianische Reich sozusagen verlassen, weil er nicht akzeptiert worden war. Er ist in den Himmel zurückgekehrt und sein Geist regiert heute unsichtbar, nicht in einem sichtbaren theokratischen Reich auf der Erde, sondern unsichtbar in den Herzen derer, die an ihn glauben. Das ist die Gemeinde Jesu, bestehend aus Juden und Heiden. Das ist aber kein theokratisches Reich, denn die Bibel sagt es ja ganz deutlich, nicht wahr? Wer regiert denn heute die Welt? Satan. Der Fürst dieser Welt ist Satan. Warum? Ja, weil wir das theokratische Reich nicht haben. Der Herr regiert heute in unseren Herzen, ja, aber nicht politisch in dem Sinne. So hat einmal jemand geschrieben, ich finde das ganz korrekt, ich zitiere, seine volle weltweite unumschränkte königliche Herrschaft besteht vorerst nur de jure. Oder de jure? De jure, de jure, ja. Noch nicht de facto, dem Recht nach, noch nicht in der Tat, außer was die Seinen betrifft. Die Machtübernahme über die Welt erfolgt zur Zeit der Offenbarung. Und das sieht wie folgt aus. Da gibt uns die Offenbarung tatsächlich auch einen wunderbaren Überblick. In Offenbarung Kapitel 10, Vers 7 heißt es nämlich, dass da bei dem Schall der siebten Posaune das Geheimnis Gottes vollendet wird, dass er seinen Knechten, den Propheten des Alten Testamentes, also es geht um das messianische Reich, das den Propheten im Alten Testament bereits offenbart wurde, nicht um das Geheimnis der Gemeinde. Dann müsste hier stehen, das Geheimnis, das er seinen Aposteln offenbart hat, das steht hier aber nicht. Die Propheten des Alten Testamentes. Dies Geheimnis betrifft dann auch eben das Königreich, worüber Jesus unter anderem in Matthäus Kapitel 13 sprach. Dann in Kapitel 11, Vers 15, beim Schall der siebten Posaune, sehen wir plötzlich, wie der Herr tatsächlich vom Himmel her beginnt, seine Macht auf Erden zu ergreifen. Dann in der Offenbarung, habe ich gesagt Apostelgeschichte? Nee, in der Offenbarung, Kapitel 12, Vers 10, geht es noch einen Schritt weiter. Da sehen wir, ich sage, es geht in Etappen, wie Satan aus dem Himmel entfernt wird, auf die Erde geworfen wird und wie der Herr quasi fortfährt in seinem Antritt der Regierung auf dieser Erde. Und schließlich dann in Kapitel 19, ab Vers 6, da sehen wir, wie er in Herrlichkeit wiederkommt, offensichtlich mit seiner Gemeinde, die zuvor entrückt ist, die ja Glieder sind an seinem Leib, sogar nach seinem Fleisch und nach seinem Gebein, sagt die Bibel, ja, im Epheserbrief. Stellen Sie sich mal vor. Wir werden ja die Welt mitrichten. Das ist für mich unter anderem auch ein Grund, dass die Gemeinde Jesu vorher entrückt wird, weil sie sein Leib ist und mit ihm richten wird die Welt. Und das Gericht beginnt in der Offenbarung. Und dann kommt er wieder, offensichtlich mit der Gemeinde, und dann tritt er sichtbar seine Herrschaft an auf dieser Welt. Nun, selbstverständlich, das habe ich betont und das möchte ich nochmal deutlich wiederholen. Selbstverständlich können wir manche Aussagen der Gleichnisse des Himmelreiches oder der Geheimnisse des Himmelreiches auch anwenden auf uns heute. Das werde ich auch tun, auf Gemeinde Jesu. Aber das ist dann mehr im übertragenden Sinn. Ich sage mal so, wie ist das im Orchester? Die zweite Geige darf nicht die erste Geige werden, oder? Und so ist das auch mit der Bibel. Zu diesem Zeitpunkt der Gleichnisse des Himmelreiches war die Gemeinde noch zweite Geige. Also machen wir sie nicht zuerst. Die erste Geige spielte damals Israel. Ja, und da kommen wir jetzt weiter zu den Gleichnissen, und das erste Gleichnis, das ist das Gleichnis über das vierfache Ackerfeld, und da geht es um das Kommen des Herrn Jesus Christus damals auf die Erde und die Verhältnisse, wie sie damals in Israel gewesen sind. Ganz einfach, eigentlich ganz einfach. Genauso, was hier beschrieben wird, das vierfache Ackerfeld, war die Situation des jüdischen Volkes, als Jesus auf dieser Erde war. Ich gehe da jetzt auch, wir hatten das schon behandelt, ich gehe das jetzt auch etwas schneller durch. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann, so oft jemand das Wort vom Reich hört und interessanterweise nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg. Was in sein Herz gesät war, dieser ist es, der an den Weg gesät ist. Jesus war der Sämann, der das Wort vom Reich ausgesät hat. Damals vornehmlich die Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrten und der Ältesten des Volkes, der Obersten und so weiter und so fort, die waren hart. Das waren festgefahrene Wege, die sie nicht auflockern wollten. Sie wollten nicht, dass man dadurch pflügt, dass Neues hineingebracht wurde. Das war die große Not. Aber gut, wenn wir das legen auf unsere Zeit, das dürfen wir sicherlich auch tun. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige vom Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Also es wird sich in gewisser Weise auch in der Gemeinde abspielen. Denn wenn wir jetzt mal Israel verlassen und das geistlich auf uns legen und auf uns, auf mich ganz persönlich, ich sage wirklich, wissen Sie, wenn Prediger verkündigen oder wenn Verkündiger predigen, dann reden sie oft über Dinge, die sie selber durchmachen. Darum können sie so gut darüber reden. Also nicht immer, das betrifft nicht jedes Detail oder alle Punkte immer und immer wieder, aber oft durchleben sie Dinge und daran lernen sie oder da müssen sie sich beugen und dann merken sie, das ist auch ein Thema, das viele andere betrifft. Und darum redet man darüber. Ne, nicht, dass sie jetzt sagen bei jedem Punkt, das ist das Problem vom Norbert. Oder das ist das Problem der anderen Verkündiger. Ne? Also so meine ich das jetzt nicht. Aber in gewisser Weise, ne, lassen wir das, ja. Wie sieht das denn mit uns Christen aus? Mit mir? Möchte ich wirklich wachsen in der Erkenntnis? Also wirklich wachsen in der Erkenntnis? Nicht in dem, was ich schon weiß und mich daran begnügen lasse, das ist ja schon genügend. Will ich mich weiterer, vielleicht tieferer Lehren öffnen und darin Frucht bringen? Die Bibel spricht ja von einer geistlichen Reife oder von einem geistlichen Wachstum, in dem wir stehen. Ja, befinde ich mich denn da drin? Ich finde es sehr interessant, oder ich sag mal so, es gibt ja zu denken, dass der Herr Jesus hier sagt, wer das Wort vom Reich hört und nicht versteht, dann kommt der Böse und pickt es weg. Da könnte man ja oberflächlich denken, ja Mensch, da kann doch keiner was dafür. Also wenn einer ein Wort hört und versteht es nicht, ja dann der versteht das doch nicht, das ist doch schade. Ich meine, was kann er dafür? Und dann kommt noch der Teufel und pickt es weg. Im Gesamtzusammenhang ist hier etwas anderes gemeint, denn wir stellen uns die Frage, ja, warum haben die denn damals nicht verstanden? Weil ihre Herzen verstockt waren. Sonst hätten sie verstehen können. Das Herz dieses Volkes ist hart geworden. Die Pharisäer, Schriftgelehrten und so weiter, die waren auf ihren festgefahrenen Wegen und die wollten sie nicht verlassen. Die haben sich genügen lassen an dem, was sie schon wussten und hatten. Und sie waren nicht bereit für etwas Neues, das der Herr Jesus Christus gebracht hat. Und weil sie von vornherein nicht bereit waren, das aufzunehmen, verstanden sie es selbstverständlich nicht. Und da hatte der Teufel leichtes Spiel und konnte es wegpicken. Ganz leicht. Batsch, weg war's. Aber wie ist das denn mit uns? Sollte doch eigentlich so sein, nach der Lehre des Neuen Testamentes, dass wenn wir biblische Wahrheiten nicht verstehen und etwas Neues hören, dass wir darüber nachsinnen, dass wir anfangen zu beten, dass wir forschen, dass wir lernen, dass wir graben, bis wir es verstehen. Unser Herz dafür öffnen. Und oftmals gibt der Herr dann plötzlich auch etwas mehr Licht. Lehnen wir aber von vornherein kategorisch Dinge ab, einfach so. Ich rede ja nicht von Irrlehren. Das ist klar. Aber lehnen wir kategorisch einfach Neues ab, dann hat der Teufel leichtes Spiel. Und ich möchte Ihnen jetzt etwas sagen, was mich schon sehr, sehr lange bewegt und was wir jetzt wirklich auch auf uns anwenden können. Es ist nämlich tatsächlich wahr, dass keine Briefe im Neuen Testament so angefochten sind wie die des Apostel Paulus, der ganz Neues brachte. Ich habe festgestellt, dass in der Gemeinde eine Gefahr besteht und auch bei uns Verkündigern, dass wir immer im Neuen Testament rumpaddeln, immer in den Evangelien, dann vielleicht wieder einen Sprung machen, noch so in die Offenbarung oder Apostelgeschichte und dann wieder in den Evangelien und wieder im Alten Testament und wir kommen kaum in die tiefe Lehre der apostolischen Briefe. Das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Kein Apostel war so angefochten wie der Apostel Paulus. Keine Theologie, so, ja, im Neuen Testament, ist so angefochten wie die Theologie vom Apostel Paulus. Der wurde ja so angefeindet und gehasst und nicht verstanden, denn der Teufel will nicht, dass wir uns mit diesen tiefsten, ich sage das bewusst, der Teufel will nicht, dass wir uns mit den tiefsten aller Wahrheiten befassen, die Gott für die Gemeinde gegeben hat. Und die finden Sie nun mal bei dem Apostel Paulus. Sie können jetzt sagen, ja, der immer mit seinem Apostel Paulus. Ja, es ist so. Es ist einfach so. Wissen Sie, der Teufel kann nicht mehr verhindern, dass wir erlöst sind. Das kann er nicht mehr verhindern. Und jetzt versucht er, die Christen in den Anfangsgründen des Wortes festzuhalten. Kommt bloß nicht weiter. Ich habe das jetzt hier nicht auf der Tafel da, aber wir können mal aufschlagen. Hebräer Kapitel 6, Vers 1. Gucken Sie mal, was hier geschrieben steht für Gemeinde Jesu. Hebräer 6, 1. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christentums verlassen. Das ist ja eine harte Aussage. Vorher in Kapitel 5, da heißt es in Vers 12, was die Anfangsgründe der Aussprüche Gottes sind. Dann heißt es in Vers 13, die Milch, das sind die Anfangsgründe. Verlassen, nicht mehr beachten. Das nicht, sind ja Wort Gottes und dienlich, sehr dienlich. Aber nicht dabei stehen bleiben, sondern weiterkommen. Und etliche Menschen nehmen da Anstoß und da kommt der Teufel und pickt es weg. Und ich sage Ihnen, wer sich ausgiebig mit den Offenbarungen des Paulus befasst, ohne die anderen Briefe zu vernachlässigen, der wird auf der einen Seite weiterkommen, dem gehen die Augen auf, auf der anderen Seite kann er sehr angefochten werden. Zum Beispiel allein schon die Gefangenschaftsbriefe. Es gibt nichts Tieferes im ganzen Neuen Testament, davon bin ich überzeugt, als die Gefangenschaftsbriefe des Apostel Paulus. Der Epheserbrief, der Philipperbrief, der Kolosserbrief, die anderen natürlich auch, Korinther, Galater und so weiter, alles, ja, Thessalonicher und so. Und auch die von Petrus. Es ist, ich sage ja, die anderen nicht vernachlässigen. Aber nehmen Sie sich mal ein halbes Jahr Zeit, nur die Gefangenschaftsbriefe des Apostel Paulus zu studieren, vielleicht mit guten Kommentaren und so weiter, sie werden einen Sprung machen nach vorn. Ja? Wenn ich das nochmal lesen darf hier, deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife, andere Übersetzungen sagen, des vollen Wachstums zuwenden. Also nur die tiefer führenden Briefe, das andere ist das Fundament, das gehört dazu, aber nur die tiefer führenden Briefe der Apostel lassen uns reifen und wachsen, dass wir darin fortschreiten. Ich habe etwas gelesen, das fand ich sehr interessant, unter dem Titel Die Lehre des Paulus von einem Clifford Henry Brown. Und er hat wohl die Lehre des Paulus da unterrichtet, irgendwo in Amerika. Und er schreibt, ich darf Ihnen das lesen, weil das hat mich wirklich, wirklich getroffen. Ich zitiere, Dies erinnert mich daran, wie ich als Junge zur Sonntagsschule ging und dort bei der internationalen Sunday School lernte. 6 Monate im Alten Testament, diese wunderbaren Geschichten von Josef in Ägypten und David und dem Riesen und so weiter. Und 6 Monate im Neuen Testament. Wir lernten die kostbare Geschichte von dem Leben unseres Herrn Jesus Christus kennen. Es war so wertvoll und ich danke Gott für diese Dinge. Ich kam aus einem Haus, in dem ich diese Dinge nicht bekam. Aber der Punkt ist dieser. Wir haben nie die Briefe des Apostel Paulus behandelt, bis auf einige Verse, die aus ihrem Kontext gerissen und moralisch angewendet wurden. Wir hatten nicht die leiseste Ahnung über die große Bedeutung des Dienstes, der dem Apostel Paulus anvertraut war. Paulus wurde vernachlässigt. Das möchte ich betonen, denn wenn wir uns jetzt mit diesem großen Diener beschäftigen, Gott gab ihm diese besonderen Dienste und wehe dem, der Paulus vernachlässigt. Er wird in seinem geistlichen Leben abmagern. Er wird keine Gemeinschaft haben mit den Gedanken Christi. Ich gedacht, der Mann hat recht. Es geht darum zu wachsen, Frucht zu bringen. Und hoffentlich fällt sein Wort da nicht auf hartem Boden. Das auf dem steinigen Boden. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern er ist ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Menschen des Augenblicks, was sind das? Menschen des Augenblicks sind meistens emotionale Menschen. Emotion ist gut, ist ja nicht verwerflich, aber wenn das alles ist, ja, wenn dann Probleme kommen, dann ist es mit der Emotion dahin oder auf die andere Seite ausgeschlagen. Ulrich Parzani hat einmal gesagt, wenn man Gefühle zur Lokomotive des Lebens macht, dann bleibt der Zug an jeder Steigung stehen. Hat er gut gesagt, ne? Ja, das ist wirklich so. Wenn man nur durch Emotionen und Gefühle geleitet wird, Menschen des Augenblicks, wenn dann die Schwierigkeiten und Nöte kommen, da kommt man nicht mehr weiter, da ist man zu Tode betrübt. Das Wort damals fiel bei Menschen im Volk zur Zeit Jesu auf steinigen Boden, wo es keine Wurzel hatte. Was passiert, wenn sie einen Stein in Wasser legen? Dann wird der Stein nass, aber er nimmt das Wasser nicht auf. Das kann er nicht. Das ist emotional. Menschen des Augenblicks. Es drang nicht ein. Und da gab es viele, die haben das damals emotional aufgenommen, mit Freuden aufgenommen, oberflächlich allerdings nur. Aber es war keine tiefere, wirkliche Verbindung zu Jesus Christus vorhanden. Es war keine Beständigkeit da. Und bald schon nahmen sie Anstoß. Ich habe hier einen Vers, Johannes 6, 60 und 66. Und sie lesen ja, dass sie, als Jesus mehr forderte, diese Rede ist hart, wer kann sie hören? Von da an gingen viele von seinen Jüngern zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Das ist genau das, was er sagt hier, im Gleichnis des Ackerfeldes. Oder ein anderes Beispiel hier aus Johannes 12. Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, um nicht aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Menschenfurcht kann auch ein großes Hindernis sein. Also diese Menschen hingen offensichtlich nicht wirklich an dem Herrn. Das Wort fiel auf steinigem Boden. Da war eine anfängliche Freude da, aber es war nicht tiefgründig. Es kam sogar so weit, dass sie ihn verleugneten. Ja, Menschenfurcht. Menschenfurcht. Was sagen die anderen? Was sagen die anderen? Was sagen meine Kollegen? Was sagt meine Familie, wenn ich denen bekenne, dass ich an Jesus Christus gläubig geworden bin? Was sagt mein Chef? Oder was sagt meine Kirche? Was? Ist doch jetzt eine Sekte, wo sie sind. Sekte kommt ja von dem Wort Sektor, nicht wahr? Sektor, wo man nur einen Sektor betont und den zur Hauptsache macht. Da müsste man ja eigentlich sagen, also ich hoffe, ich darf das, dass gerade die großen Kirchen, die betonen oft nur einen Sektor. Ja, das reicht ja. Ich könnte ja was verlieren, ich könnte ja ausgeschlossen werden, ich könnte gemieden werden. Man hat nicht den Mut zum Bekenntnis. Ich glaube, das ist uns allen schon so gegangen, oder nicht? Manchmal fällt es einem leicht, aber wenn man dann da steht vor intelligenten Leuten, die auch noch was zu sagen haben und so, dann bloß nichts sagen. So, puh. Also es besteht die Gefahr auch für uns, für mich, nur emotional bewegt zu sein. Ich sag mal so, da die lieblichen Wege des Herrn, ja so, nicht? Die lieblichen, schönen, ermunternden, aufmunternden Wege des Herrn, ja, da sagt man natürlich voller Begeisterung, ja, das nimmt man mit Freuden auf. Aber wenn es dann darum geht, dass wir in seinem Wort tiefer geführt werden und wir kommen zu Dingen, die uns herausfordern, dann kann die Sache schon ganz anders aussehen. Zum Beispiel, wenn er uns auffordert, du Norbert, lass das los oder geh diesen Weg. Stellen Sie sich mal vor, wir haben ja am kommenden Donnerstag haben wir die Abraham. Abraham glaubte und ging einen Weg, ohne zu wissen, wohin. Ja, wer von uns ist denn dazu bereit? Stellen Sie mal vor, Gott sagt dir, du, jetzt verlass alles. Dein Haus, deine schöne Wohnung, dein Auto, deine Familie, die Großteil deiner Familie. Und jetzt gehst du mal los. Und dann sagst du, ja gut, ja schön, ja wohin? Ja, das sage ich dir nicht, das wirst du dann schon merken. Ja, wer wird das denn machen? Sehen Sie? Wenn es dann um absoluten Gehorsam geht, wenn es um das Fortschreiten in der Heiligung geht, es gibt ja eine dreifache Heiligung. Es gibt die Heiligung, die wir empfangen, wenn wir uns bekehren, da sind wir ja geistlich in den Tod und die Auferstehung Jesu getauft, da werden wir von Neuem geboren und dann sind wir durch sein Werk vollkommen geheiligt. Ja, diese gilt vor Gott. Aber dann gibt es eine Heiligung, die fortschreitet durch den Heiligen Geist, der jetzt in unserem Leben ist. Und das betrifft unser ganzen Lebenslauf als Christen. Wir werden täglich weitergeführt, tiefer geführt, ermahnt, auferbaut und so weiter, ja. Und dann gibt es eine vollendete Heiligung, der das Werk in euch begonnen hat, der wird es auch vollenden am Tag Jesu Christi. Also wenn der Herr wieder zurückkommt, ja, dann wird auch noch, wenn ich das so sagen darf, in Anführungsstriche, der Rest klargestellt, damit wir dann untadelig vor ihm sind. Und da darf man sich nicht vor verstecken. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, ich möchte mich da auch selber ansprechen, ist nämlich gar nicht immer so einfach. Das Wort zum Beispiel vom Blut Jesu wird heute in christlichen Gemeinschaften, nicht in allen, aber in manchen, peinlichst vermieden. Ich sage peinlich. Peinlichst vermieden, das Erlösungsblut Jesu. Ja, dann irgendwas anderes, dann oder andere Worte erfindet man da, ja? Ja, bloß nicht so vom Blut reden, vom Erlösungsblut. Oder das Wort Buße. Ja, das müssen wir peinlichst vermeiden. Wort Buße, das klingt so. Ja, steht aber in der Bibel. Umkehr, radikal. Oder das Wort Hingabe, ja? Hingabe erfordert alles. Unseren ganzen Leib fordert er radikal. Nicht nur etwas von dem, was wir sind oder haben, erfordert unseren ganzen Leib. Wo steht es? Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr euren Leib gebt, ja, hingegeben. Das sind Dinge, die werden oft nicht erwähnt oder sie werden seicht umschrieben. Gott bewahre uns. Man hat einfach Angst vor den Konsequenzen. Oder man ist nicht leidensscheu oder man könnte ja etwas loslassen müssen, was einem lieb geworden ist, und da ist es dann schwierig. Gut. Das ist das, was auf dem Steinigen gesät war. Ja, der Herr will mehr, er will eindringen. Nicht nur oberflächlich, das Schöne. Er will uns ganz haben. Und jetzt das unter die Dornen gefallene, der aber, das bezieht sich dann hier auf den Samen, der Same, ja. Der Same aber in die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ich las auch da von einem Dr. James Baker Folgendes. Die Wahrheit aber ist, das haben wir auch in einem Lied gesungen, dass der Reichtum, den Jesus gibt, mit nichts vergleichbar ist. Das Leben mit Christus ist enorm lebenswert, enorm voller Freude, enorm erfüllend. Kein Leben kann das Leben eines Christen an Qualität übertreffen. Das ist Reichtum. Im Gegensatz zum Reichtum dieser Welt. Zwei Dinge werden hier erwähnt. Die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums. Also die Sorge der Welt soll nicht unsere Sorge werden, oder? Die Sorge der Welt reicht ja, dass die Welt diese Sorge hat. Was sollen wir die noch haben? Was geht uns die Welt an? Wir haben doch den himmlischen Vater. Lass die Sorge der Welt nicht deine Sorge werden. Ja, wie überlebe ich? Wie geht das Leben weiter? Wie komme ich durch? Und wie ist morgen? Was wird aus meinen Kindern? Und dann müsst dies und jenes. Die Sorge der Welt, der Herr wird für dich sorgen. Leg nicht die Hände in den Schoß, oh bitte. Aber mach dich nicht verrückt. Du hast Gott bis heute erlebt und du wirst es auch weitererleben. Du wirst ihn auch weitererleben. Und dann der Betrug des Reichtums, der Betrug des Reichtums. Ja, jeder hütet sich vor Betrug, oder nicht? Keiner will betrogen werden. Aber vor dem Betrug des Reichtums, da fallen wir allzu schnell drauf rein. Also bei denen das Wort unter die Dornen gesät war, die hörten wohl das Wort vom Reich, aber Menschenfurcht, Beeinflussung durch die Pharisäer, Sorge und, wie gesagt, Betrug des Reichtums erstickten das Wort und es brachte keine Frucht. Da haben wir zum Beispiel hier, dass die Pharisäer gesagt haben, wenn wir ihn so gewähren lassen, dann werden alle an ihn glauben und die Römer werden kommen und sowohl unseren Ort als auch unsere Nation wegnehmen. Und aufgrund dieser Sorge haben sie Jesus verworfen. Und nachher ist genau das passiert, weil sie ihn verworfen haben. Denken wir an Judas. Irgendwo tut mir der immer noch leid, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber irgendwo tut mir der auch leid. Ist keine Entschuldigung, ja? Es hätte so vieles anders kommen können. Vielleicht auch in Ihrem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, hätte so viel anders kommen können. Es tut einem so leid, aber wir sind nicht bereit, uns da korrigieren zu lassen. Judas ist gefallen des Geldes wegen. Er war ein Dieb, er hatte das Geld lieb, Betrug des Reichtums und er ist am Geld gescheitert. Ich habe einmal gehört in einer CD von einem Verkündiger, der hat gesagt, da, wo du nicht loslässt, holt dich der Teufel ab. Stimmt. Judas hat das Geld nicht losgelassen, also den falschen Umgang, das Diebische. Und genau da hat der Teufel ihn abgeholt. Denken wir an Ananias und Sapphira, die sich um des Geldes Willens einer Lüge hingaben und gescheitert sind. Denken wir an Demas, der die Welt wieder lieb gewonnen hat, Paulus verlassen hat. Denken wir an Markus, der, weil er nicht bereit war, schwerere Wege zu gehen, die Apostel, sprich damals Barnabas und Paulus, verlassen hatte und auch eigene Wege ging. Die Sorge der Welt und der Betrug des Reichtums. Hebräer 6, 7, 8, das war damals auf Israel bezogen eigentlich auch. Denn das Land, das den häufig darauf kommenden Regen trinkt, das Land Israel damals, ja, wir wenden das auch geistlich auf uns an, aber damals in Bezug auf Israel, das Land, das den kommenden Regen trinkt und nützlich Kraut hervorbringt für diejenigen, um deren Willen es auch bebaut wird, empfängt Segen von Gott. Das waren die Gläubigen in Israel. Wenn es aber Dornen und Disteln hervorbringt, so ist es unbewehrt und dem Fluch nah und sein Ende ist die Verbrennung. Jerusalem wurde verbrannt, weil sie keine Frucht brachten, weil sie Jesus verworfen haben. Lassen wir es nicht so weit kommen in unserem Leben. Paulus, das habe ich jetzt auch nachträglich hier eingetragen und darum habe ich das nicht auf PowerPoint. Paulus warnt in 1. Timotheus Kapitel 6, vielleicht können Sie das aufschlagen oder wollen das aufschlagen, Vers 9 bis 10. Die aber, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, die die Menschen versenken in Verderben und Untergang. Denn die Geldliebe ist eine Wurzel allen Bösen, der nachstrebend einige von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Also das Falsche, es geht ja um das falsche Trachten nach Reichtum, der Betrug des Reichtums. Es geht nicht um Reichtum. Es geht nicht um Reichtum. Ich komme da noch drauf. Reich darfst du sein, gar kein Problem. Es geht um den Betrug des Reichtums. Der kann dazu führen, dass wir vom Glauben abirren. Dass wir uns nur noch darum drehen. Und das andere ist vernachlässigt. Und dass man sich selber viel Schmerzen zufügt. Kennen Sie das Gegenteil, das ist jetzt für Schweizer, ich bin ja Schweizer. Kennen Sie das Gegenteil von üppig? Öppis. Ja. Haben nicht alle verstanden, ne? Ich glaube, es war Johannes Huss, der große Reformator, der hat einmal gesagt, als ich noch ein Schüler war, stand mein Sinn danach, bald Priester zu werden, um dann gute Wohnung und Kleidung zu haben und von den Menschen geachtet zu werden. Wie schlecht dieses Verlangen war, habe ich erkannt, als ich die Schrift verstand. Ich lese Ihnen eine Aussage von einem Milliardär. Der sagt, ich bin reich, nicht um mir selbst ständig etwas Besonderes leisten zu können, sondern letztlich um dieses Geld einzusetzen für die Sache des Reiches Gottes. Ein Milliardär. Wissen Sie wer? Dr. Horst Deichmann. Er hat die größte europäische Schuhkette. In Deutschland heißt es Deichmann, in der Schweiz Dosenbach. Ist von ihm. Tatsächlich, ich bin kürzlich bei ihm. Oh, das war ein Ding. Das muss ich Ihnen erzählen. Das gehört zwar nicht hierher, aber ich sage meiner Frau, oder ich brauche ein paar neue Schuhe, ja? Wollte ich jetzt kaufen und dann gehe ich da in das Deichmann-Geschäft und dann sehe ich da ein paar schöne Schuhe, passt mir fantastisch, ja, Schuhgröße 46, wissen Sie das auch. So, und dann habe ich die anprobiert und die passten so gut und dann sah ich da 50%. Boah, denke ich, 50%. Und dann bin ich vorsichtshalber nochmal zu der Verkäuferin und habe gesagt, ist ja wirklich hier so mit 50% und so und kann, geht nicht noch, naja. Und dann sagt die, ja, das kann sein, also das ist ein Einzel, wenn das ein Einzelstück ist, dann kriegen sie sogar 75%. Oh, sag ich, 75%. Und dann hatte mir meine Frau, die hatte noch eine, wie nennt man das, einen Gutschein von 30 Franken. Und da bin ich vorne an die Kasse und dann habe ich gesagt, wie ist das hier mit den Schuhen? Ja, sagte tatsächlich, die haben 75%. Ich sagte, da habe ich hier noch einen Gutschein von 30 Franken. Oh, sagt sie, da rechnen Sie, Sie kriegen noch 10 Rappen raus. Da habe ich ein paar Schuhe umsonst gekriegt. Naja, bei Dosenbach. Aber da ist mir aufgefallen, dass tatsächlich, ich habe das auch schon vorher gesehen, an jeder Kasse bei Dosenbach steht eine Dose, in der kann man, darum heißt vielleicht auch Dosenbach, steht an jeder Kasse eine Dose oder ein Behälter, in dem kann man Wechselgeld hineintun oder auch einen zusätzlichen Betrag und da steht drauf, dass das ohne Abzug weitergeleitet wird an das Sozialwerk vom Deichmann, Wort und Tat. Ich weiß nicht, in wie vielen Ländern die arbeiten und die unterstützen heute 250.000 Menschen. Das nächste Mal, wenn Sie Schuhe kaufen. Ist doch toll, oder? Wir waren vor Jahren in Israel und es kommt vor, dass wir immer mal wieder Beit Shean besuchen. Und ich glaube, das war damals mit Freddy Winkler. Beit Shean, 25 Kilometer südlich des See Genezareth, und man sagt, 749 nach Christus ist Beit Shean durch ein verheerendes Erdbeben zerstört worden. Und aufgrund von archäologischen Ausgrabungen hat man festgestellt, dass so im 7. Jahrhundert nach Christus, also kurz vor dem Erdbeben, dass Beit Shean war ein Hort oder ein Ort, an dem man Goldmünzen aufbewahrte. Also es war wie so eine Großbank, ja, oder eine Wall Street oder irgendwie sowas. War Beit Shean, da hat man das Geld hingegeben. Und da hat man bei Ausgrabungen ein Skelett gefunden. Und dieses Skelett hatte seinen Arm noch im Tresor. Also offensichtlich wollte diese Person, war bestimmt eine Frau. Nein, das war ein Scherz. Offensichtlich wollte diese Person aus dem Tresor bei den ersten Anzeichen des Erdbebens noch Geld rausholen und wurde dann durch herabfallende Steine oder umfallende Säulen erschlagen. Sorge der Welt und Betrug des Reichtums. Damals in Israel, heute. Und das möchte ich jetzt hier ganz deutlich sagen, Reichtum ist nicht verboten. Ich bin dankbar, gibt es reiche Leute. Reiche Menschen, die sind für den Staat wichtig, für das Land wichtig. Die sind wichtig, damit wir Arbeit haben. Und nicht zuletzt auch für die Gemeinde Jesu, für das Reich Gottes, ja, sind die wichtig. Reichtum ist in der Bibel nie verboten worden. Aber der falsche Umgang damit, davor wird gewarnt. Und übrigens, dieser Text, das ist das Zweite, unser Text, der spricht ja gar nicht die Reichen an, sondern die normalen Bürger, die sollen sich hüten vor dem Betrug des Reichtums, vor Habgier, vor dem falschen Trachten danach und schlussendlich verführt zu werden. Wie ist das denn bei uns? Wenn wir zum Beispiel Bittsteller werden, nur weil uns das, was wir haben, nicht genügt. Könnte ja sein, also bitte zeigen Sie jetzt nicht mit dem Finger auf mich, aber es könnte ja sein, dass man zu einem reichen Mann geht und dass man sagt, du hör mal, ja meine Frau und ich, wir haben da so eine alte Wohnzimmergarnitur. Er ist schon ein bisschen so versessen, so.
und nicht mehr so schön und wir brauchten eine neue. Ja, die kaufen wir uns dann, wenn wir mal Geld haben. Aber wir haben jetzt im Moment, haben wir das Geld nicht. Also wir haben es nicht. Ne? Ja. Wollte ich nur sagen, wenn wir das dann mal haben, würden wir das kaufen. Aber wir haben es jetzt gerade nicht. Verstehen Sie, was ich meine? Das ist eine Gefahr. Das ist eine Gefahr. Oder man lässt sich auf Spekulationen ein. Oder man spart da, wo man nicht unbedingt sparen müsste, statt es auszugeben. Der Jonathan und ich bin mit der Zeit knapp dran, der Jonathan und ich, wir waren mal unterwegs und da hatten wir eine CD gehört von einem Verkündiger in Deutschland und der hat gesagt, wir haben das nie geprüft, aber ich gehe mal davon aus, dass es stimmt, der hat erwähnt in diesem Vortrag, dass sich von etwa 38 Gleichnissen Jesu im Neuen Testament 16 mit dem Umgang mit Geld befassen und mit Besitz. Dass jeder 10. Vers in den Evangelien direkt von Geld handelt und dass es betreffs der ganzen Bibel etwa 500 Verse gäbe, die sich mit Beten beschäftigen, weniger als 500 Verse in der ganzen Bibel etwas mit Glauben zu tun hätten, aber mehr als 2000 Verse mit Geld und Besitz zu tun haben. Das ist nicht bedeutungslos. Die Bibel kennt uns. Nehmen wir ein Beispiel der Endzeit, ja? 2. Timotheus 3, 1 und 2. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein und geldliebend. Also wenn ich noch so ein paar Beispiele anführen darf, ganz kurz, aber weil das ist mir alles so zugefallen, da lese ich eine Zeitschrift. Und da heißt es, dass der französische Fußballstar von Bayern München, Frank Ribéry, der hat kürzlich im arabischen Emirat Katar ein Steak gegessen, das paniert war mit Blattgold. Das Steak kostete 1200 Euro. Das bietet man da an. Da kann man essen. Paniert in Blattgold. Also Kaviar reicht nicht mehr. Es muss jetzt Blattgold sein. Das ist doch dekadent, oder nicht? Doch dekadent. Aber dazu heißt es in diesem Bericht, das passt auch noch, lesen Sie es. Ich lese es jetzt nicht vor, der Zeit halber, aber das könnte ein Gleichnis sein für den Betrug des Reichtums. Lassen wir uns, und wissen Sie, wir auch als Missionswerk, als Mitarbeiter im Missionswerk, gerade wir müssen uns das fragen. Gerade wir. Nicht immer nur die anderen. Wir müssen uns das fragen. Sind wir bereit, uns Nachfolge Jesu wirklich noch was kosten zu lassen? Unsere Kraft, unser Geld, unsere Zeit einzusetzen für die Verbreitung des Wortes Gottes. Oder gehen wir in Sorgen unter? Es geht nur noch um unsere Bedürfnisse. Die Sorge und Gier, die ersticken uns und die ersticken sein Werk in uns. Da sagte mir doch kürzlich eine Person, Hut ab. Du Norbert, ich verdiene jetzt wesentlich weniger als früher, weil ich mich nicht mehr ganz so stark in meinem Beruf engagiere, sondern mehr in der Gemeinde und für die Verbreitung des Evangeliums. Aber ich komme noch ganz gut über die Runde. Ich sage nochmal, Hut ab. Und ein paar Tage später sagte mir eine Ehefrau über ihren Ehemann, dass er in seinem Geschäft wiederholt dazu aufgefordert wurde, weitere Fortbildungslehrgänge zu bestreiten und er das abgelehnt hat mit der Begründung, hören Sie, mit der Begründung, nein, noch nicht, ich bin noch in der Jungschar in meiner Gemeinde tätig, Ich möchte mich da weiter engagieren und mich mehr um meine Familie kümmern. Und wissen Sie was? Das Interessante ist, dass er nun trotz der nicht absolvierten Lehrgänge befördert wurde. Das ist Gott. Hut ab. Aber auch vor der Frau, ne? Dass die das sagt, ja, finde ich gut. Und nicht, ja, bring mal ein bisschen mehr Geld nach Hause. Ja, Hut ab. Und ja, die Zeit ist um. Ich hätte hier noch ein Beispiel aus dem Lukas-Evangelium, das ich dieser Tage las, von König Herodes und von Johannes dem Täufer. König Herodes, in den Tagen König des Herodes, in den Tagen Herodes des Königs von Juda. Der Mann war reich, Einfluss, Macht. Und da heißt es über Johannes den Täufer: Kamelhaar, Honig, Heuschrecken. Und dieser war groß vor Gott. Der eine war groß vor den Menschen und der war groß vor Gott. Ja, da kommen wir jetzt nicht mehr so zu, aber das auf die Erde Gesäte, das ist es, die das Wort Gottes hören und verstehen, die wirklich Frucht bringen. Der eine bringt 100, der andere 60, der andere 30-fältig. Wer waren das damals in der Zeit Israels? Wer war das? Das waren die Jünger. Das waren die Apostel. Das war zum Beispiel die Frauen auch, die Jesus folgten und am Grab waren. Maria, Maria Magdalena, Nikodemus, Josef von Arimathea, die Emmaus-Jünger und viele, viele andere. Und es heißt über diese, ich kann das jetzt nicht mehr zeigen, vielleicht noch nur noch andeuten so, aber es heißt über diese, wie die täglich am Wort waren, wie Gott hinzutat und sie sich mit der Lehre der Apostel befassten und Gebetsgemeinschaft hatten und all diese Dinge und verharrten in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes etc. etc. Das waren die in der damaligen Zeit Israels, wo das Wort auf gesundem, guten Boden fiel und die dann Frucht brachten. Jemand schrieb über die Gleichnisse zusammenfassend: Wie das Land, so die Menschen. Ihre Herzen waren so hart wie die festgetretenen Pfade. Ihr Glaube war so mager wie felsiger Boden. Ihr Blick auf den für sie sorgenden himmlischen Vater war so beschränkt wie unter einer Dornenhecke. Nur wenige hörten in Treue auf das Wort Jesu und brachten gute Frucht. Wie ist das mit uns, mit mir? Für was entscheiden wir uns? Ist mein Herz hart geworden? Wie sagt man? Stupide? So? Nicht mehr empfänglich? Ist da die Menschenfurcht, der Anstoß, man kommt nicht vom Fleck? Die Sorge? Man dreht sich um Dinge, nur noch um Dinge der Welt. Zu wenig um das Reich Gottes. Oder nehmen wir das Wort begierig auf und wollen unter anderen Umständen weiterkommen und eine verlorene Welt mit dem Evangelium erreichen? Für was entscheiden wir uns? Hört das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Amen. Ich darf noch beten. Ja, liebevoller Vater, dein Wort fordert, es tröstet, es stellt auf, es gibt Hilfestellung, es ist durch deinen Geist getrennt, es ist absolute Wahrheit und es trifft immer wieder auch den Nerv unseres Lebens. Das ist so wunderbar. Du kennst uns durch und durch. Aber du arbeitest ja auch an uns und willst, dass wir weiterkommen und reifen und wachsen und Frucht bringen. Herr, ich will das nicht nur anderen predigen und selbst verwerflich werden. Ich möchte es lernen, wir wollen es lernen, wir wollen uns entscheiden. Möge doch dein Wort in uns, Herr, auf fruchtbaren Boden fallen, dass wir Frucht bringen, dass wir weiterkommen in deiner Wahrheit. Danke, dass dein Geist uns da hilft, dass wir uns nicht sorgen müssen wie die Welt und auch nicht um die Welt in dem Sinne. Du hältst alles in deiner Hand und dass wir auch wissen dürfen, du versorgst uns, Herr, da, wo wir uns manchmal sorgen müssen, wie geht es weiter, vielleicht auch finanziell oder arbeitsmäßig oder mit der Familie. Du wirst es tun. Wir glauben es und danken dir. Amen.